Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du heute mit am Start bist. Wir haben Ralf Schmidt-Mixner zu Gast, mit dem ich mich in der aktuellen Folge über das Thema E-Mobilität unterhalten habe. Wer hätte es gedacht? Mal wieder. Im Genaueren haben wir uns über die Thematik Antriebs- oder Mobilitätswandel, was brauchen wir wirklich unterhalten, aber auch das Thema Ladeinfrastruktur, die dafür zugrunde liegende Förderung und wie Flotten, Logistiker, vor allem aber auch Unternehmen einen Unterschied machen können, wenn sie denn eben ihren Fuhrpark auf E-Mobilität umstellen und das Laden vielleicht sogar noch öffentlich machen. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Ralf. Viel Spaß damit. Servus Ralf, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über E-Mobilität unterhalten, im Schwerpunkt später dann auch zum Thema Ladeinfrastruktur. Bevor wir allerdings auf die verschiedenen Themenblöcke eingehen, stell dich doch unseren ZuhörerInnen gerne mal selbst vor und was du eigentlich mit der E-Mobilität am Hut hast.
Ja, hi Sebastian. Mein Name ist Ralf Schmidt-Mixner. Ich bin 59 Jahre alt und leidenschaftlicher Unternehmer. Bin seit etwas über 40 Jahren im Automotive und Leasing-Fuhrparkmanagement-Thema unterwegs, seit 2006 mit eigenen Firmen, 2017 jetzt die Salve Solutions, die sich vornehmlich, sag ich mal, um Finanzierungsthematiken kümmert für mittelständische Unternehmen. Und in dem Kontext hatten wir uns ja auch kurz ausgetauscht über das Thema Ladeinfrastruktur und was es da zum Beispiel jetzt gerade aktuell gibt. Und was mich antreibt, um hier den Podcast mit dir zu besprechen, ist halt eben das Thema, dass wir uns immer wieder in LinkedIn Artikel hin und her schreiben und auch Kommentare abgeben und wir hier einen gemeinsamen Fundus haben, den wir einfach mal im Austausch ein bisschen beleuchten wollen.
Das stimmt, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Und ein Thema, du hast ja jetzt eben schon gesagt, du bist leidenschaftlicher Unternehmer, aber du bist auch, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, leidenschaftlicher Automobilist, unabhängig vom Antrieb. Das heißt, nicht nur in der Automobilwelt beruflich tätig, sondern eben auch natürlich entsprechend mit den Fortbewegungsmitteln.
Ja, klar. Also ich habe sowohl einen Verbrenner, wie man so schön sagt, ich habe sogar zwei. Ich habe einen 32 Jahre alten Jaguar Daimler und einen BMW Cabrio. Das ist halt eben meine andere Leidenschaft. Ich fahre gern offen und ich fahre einen Hyundai Ioniq 6, den ich jetzt für ein Jahr hier im Testdrive habe, um zu gucken, wie ich mit meiner persönlichen Situation, nämlich ich kann nicht zu Hause laden, ich habe keine Wallbox am Büro, ich muss also unterwegs laden, wie ich damit zurechtkomme und meine jährliche Fahrleistung von 40.000 bis 60.000 Kilometer absolvieren kann ohne Probleme. Bis jetzt gelingt das sehr gut und ich bin total begeistert.
Das hört sich gut an. Da vielleicht mal ganz kurz eingehakt. Wo lädst du dann? Lädst du dann an Schnellladern, die da sind, oder gehst du in deiner Stadt? Habt ihr da Ladeinfrastruktur, wo du anstöpseln kannst?
Also wir haben bei mir in der Straße zwei Ladepunkte mit jeweils zwei Anschlüssen mit 11 kW von der EZE, aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt so satisfying, weil ich viele Nachbarn habe, die halt eben dann ihre Autos da auch laden. Ich habe das Vergnügen, dass ich mich relativ nah an der EnBW-Zentrale hier in Stuttgart befinde. Da ist ein schöner Ladepark. Und ansonsten nutze ich HPCs unterwegs. Also ich habe einen Ladetarif von EnBW und einen von Unity.
Vielen Dank, dass du uns da schon mal abgeholt hast. Was mich natürlich auch interessieren würde, unabhängig vom Antrieb bist du unterwegs, aber ist denn die E-Mobilität, so die eierlegende Wollmilchsau, die Lösung für alle Probleme? Oder müsste man da eigentlich noch einen ganz anderen Ansatz verfolgen?
Also ich sage jetzt mal, wir müssen das vielleicht von zwei verschiedenen Seiten der Medaille betrachten. Wir haben das eine Thema ist unternehmerische und private Mobilität bei der Neubeschaffung. Da würde ich immer sagen, dass die vorderste Möglichkeit, die man einsetzen sollte, wäre tatsächlich Elektromobilität zu nutzen. Einfach deswegen, weil sie tatsächlich von dem energetischen Umwandlungsprinzip der Energie die effizienteste Form ist. Das ist auch unbestritten. Wenn wir es aber von der Gesamtmobilisierungsthematik betrachten, also wir haben hier einen bestehenden Bestand, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, dann haben wir da andere Herausforderungen, die wir schaffen müssen. Und ich glaube, wenn man so dieses letzte Zitat von einem BMW-Vorstand nutzen darf, dann heißt das, es kommt ja nicht, das Ziel muss sein, CO2-neutral so schnell wie möglich zu sein und die zu defossilieren. Und dann ist der Weg eigentlich egal. Das ist immer ein bisschen so kontrovers diskutiert und das macht ja auch immer ein bisschen das aus, wo ich sage, da klemmt auch die Mobilitätswende ein bisschen von der Argumentationsseite, weil sich hier immer nur gebasht, geframed, genudged geschämt und gesilenced wird, statt einfach einen konstruktiven Dialog zu führen und zu sagen, was ist hier das Richtige? Und da fängt auch das Thema an, wo ich sage, es klemmt unter anderem natürlich auch daran, dass wir den Setback gehabt haben durch den Wegfall der Förderung. Das ist ein Thema. Das andere Thema, was ich viel grassierender oder gravierender halte, ist das Thema mangelnde Beratung, Transparenz und das Stiften und Erklären von Mehrwert und Nutzen. Und das ist auch ein breites Band, was sowohl für Unternehmen ein Thema ist, als auch eben natürlich für den Privathaushalt da umso mehr. Und da sehe ich die Aufgabe vielmehr bei den Herstellern, hier etwas besser zu argumentieren und besser den Kunden abzuholen. Insbesondere mit einer kundenorientierten, spezifisch auf die Situation abgestimmten TCO und Gesamtkostenbelastung, damit er weiß, was er für Vorteile hat, wenn er mit einem Elektroauto unterwegs ist, welche Einschränkungen er gegebenenfalls in Kauf nehmen muss. Ich meine, wenn wir jetzt angucken, Otto Normalverbraucher fährt 38 Kilometer One-Way im Schnitt in Deutschland. Das sind 70 Kilometer am Tag. Da kannst du mit einem normalen Elektroauto nach 5 Tagen lädst du dann einmal und bist wieder eine Woche unterwegs. Das ist alles machbar. Ja, und das ist auch nicht dramatisch. Und du sparst natürlich auch, wenn du die richtigen Tarife hast oder die Möglichkeit hast, zu Hause zu laden mit einem entsprechenden Tarif oder noch zusätzlich eine PV-Anlage hast, dementsprechend dein Geld. Und das ist viel wichtiger, auch weil du keine Wartungskosten oder geringe Wartungskosten hast und kaum Verschleiß im Auto.
Das sind alles sehr valide Punkte, die du da natürlich mit auf die Waagschale wirfst jetzt sozusagen. Ich glaube, die Problematik ist aber halt vor allem, die Händler scheinen das Gefühl zumindest noch nicht verstanden zu haben. Ich habe es gestern gerade mit jemand drüber gehabt, der auch mal verschiedene Autohäuser zuletzt besucht hat. Und da wollte man von natürlich wieder nichts wissen. Aber wenn es gerade an dieser ersten Schnittstelle zum Endkunden hin dann schon hängt, wie soll es denn überhaupt funktionieren?
Ja, da muss man aber wieder unterscheiden, wo kommt denn die Sprache her, die ein Autohändler benutzt. Also entweder haben wir so nette Menschen wie den Wolf Anke, der natürlich sehr etabliert ist in dem Thema, oder auch der eine Hyundai-Händler hier unten im Süden, der schon seit Jahren nichts anderes macht, als Kunden zu begeistern für das Thema Elektromobilität. Das ist der eine Punkt, die Begeisterungsfähigkeit. Also wenn ich nicht selber brenne, kann ich niemand anderes entfachen. Klassischer Spruch. Aber die Hauptursache liegt tatsächlich darin, dass das Kommunikationsmanagement eines Händlers in der Regel ja über das Händlermarketing des Herstellers gesteuert wird. Ja, und da muss man einfach beachten, dass da viel zu wenig getan wird und natürlich auch eben dieses Thema, wie mache ich Daten transparent, so dass ich halt eben eine Gesamtbelastung einmal aus TCO-Kostensicht habe und auch CO2-Belastungsthematik. Ja, also ich meine, wir wissen alle, ein Auto, was eine Batterie hat, kommt mit einem Rucksack. Was ist beim Autonormalverbraucher der Zeitraum, den ich an Seiten der Kosten einsparen kann, auf der anderen Seite, wie verändert sich mein CO2-Abdruck, mein persönlicher dadurch? Und das sind Dinge, die in die Beratung mit einfließen müssen. Und das fehlt. Und da fehlen halt eben auch natürlich auch von Seiten der Hersteller interessante Incentives, die halt eben so ein Auto auch attraktiv machen. Ich meine, wir wissen alle, Leasingraten sind das A und O, aber nicht alles. Und Autohersteller neigen halt dazu, über irgendwelche Marketingmaßnahmen spontanen Absatz zu generieren, aber nicht kreativ das Thema Elektromobilität zu unterstützen, zu begleiten. Ich habe hier mal so eine Idee gehabt, macht den Leuten Easy Access, gebt den für jemand, der 10.000 Kilometer fährt, einfach ein vergünstigtes Charging-Tarif oder sogar kostenfrei, dass er tatsächlich einen Added Value hat. Dann macht es abhängig davon, wie viel er mehr fährt als die 10.000 Kilometer, was sie ihm berechnen. Das wären halt Modelle, mit denen man auch Leute hinterm Ofen herholen kann, weil wenn ich meine monatliche Belastung reduziere, in Form von ich zahle keinen Sprit mehr, ja, dann habe ich natürlich ein Riesenargument. Und dann mache ich es halt eben auch toll. Und das andere Thema ist halt, wir haben leider zu wenig Elektroautos im Gebrauchtwagensegment, sodass wir halt eben da den durchschnittlichen Gebrauchtwagenkäufer, der sein 8 Jahre altes Auto mit 15.000 Euro bezahlt, nicht abholen können. Ja.
Was natürlich dann auch wieder in der Kette vorne anfängt, weil wir müssen ja erstmal neue Fahrzeuge auf den Markt bringen, um die Gebrauchtwagen dann später zu haben, das ist auch klar. Und gerade bei dem Thema Laden, da hast du noch ein schönes Beispiel gebracht, da kann ich auch noch mit reinwerfen. Dacia hat den Dacia Spring, die Neuauflage, jetzt auch auf die Straße gebracht oder zumindest wieder in den Vorverkauf und bietet da auch für eine bestimmte Käufergruppe oder Käuferanzahl Freikilometer für die ersten ein, zwei Jahre an, soweit ich das noch im Hinterkopf habe, was echt ein schönes Thema ist, weil zum einen hast du einen relativ, ich nenne es mal preisgünstigen Stromer, den du auf die Straße bringst und vergünstigst dann noch die monatlichen Unterhaltskosten durch diesen Ladevorteil oder durch diesen der Preisvorteil, den du damit auf die Strecke bringst. Also das ist dann schon so ein Argument, wo ich sage, da denkt man wirklich zweimal drüber nach, ob man das dann nutzt.
Und wir haben natürlich ein Problem, was die Hersteller halt alle facen momentan, ist immer noch das Thema, dass die Herstellkosten eines Benziners günstiger sind als die eines Elektromobils. Das ist nach wie vor leider noch so. Das wird sich halt eben auch dann, wenn die Skalierung weiter hochläuft, erst verbessern. Aber die Margen sind halt ziemlich eng. Ich will jetzt nicht sagen sehr eng, aber ziemlich eng. Deswegen können die da nicht so viel Kreativität walten lassen. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn wir alle gesellschaftlichen Wandel wollen, müssen wir auch vielleicht alle eine Kontribution bringen. Die einen, die akzeptieren, dass ein Auto ein bisschen teurer ist in der Anschaffung, und die anderen, die akzeptieren, dass sie weniger Geld dran verdienen. Ja, das ist das Mittelweg und der Mittelweg, den man vielleicht gehen muss. Plus halt eben besseres Erklären von Nutzen und Mehrwert und die individuelle, also wirklich situationsbedingt individuelle Beratung. Ich sehe viel zu viele Verkäufer da draußen rumlaufen, die sich mit wenig Engagement bewegen und dann auch noch relativ wenig Kenntnis haben.
Schon eine sehr gefährliche Kombo dann schlussendlich. Aber jetzt vielleicht auch da dann nochmal den Faden oder den Weg zu öffnen hin zu deinem täglichen Doing sozusagen oder wo du auch unterwegs bist. Du hast es ja vorhin gesagt, Förderung und Finanzierung im Thema Ladeinfrastruktur, weil Ladeinfrastruktur ist ja neben der Verfügbarkeit der Fahrzeuge schon mal ein Thema, weil ich sag mal, wenn du nicht laden kannst und vielleicht auch nicht so flexibel bist, wie du es ja jetzt auch selbst bist, um da dann eben dir Möglichkeiten vor Ort zu suchen, dann wirst du auch kein E-Auto nehmen. Aber wir brauchen ja Ladeinfrastruktur, dass E-Autos auf die Straße kommen, und wir brauchen die Autos, damit Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Aber das kostet natürlich alles Geld. Also wie schätzt du das denn da ein?
Ja, also wir sagen mal so, jeder weiß, dass man eine Wallbox günstig für sich für privat zu Hause kriegen kann, dass es da auch teilweise kleine Förderungen für den Privaten noch gibt. Das sind jetzt nicht unbedingt die weltbewegenden Beträge. Wir wissen auch, dass Unternehmen teilweise sich Ladeinfrastruktur hinstellen, um halt eben ihre E-Mobilität abzusichern. Aber was die wenigsten wissen, dass es halt eben auch für Schnellladesysteme mittlerweile Förderungen gibt, die seit Juni wieder beantragt werden können, wo man halt eben einem im nicht öffentlichen Raum abgeschlossen bei sich auf dem Betriebsgelände Schnellladeinfrastruktur aufbauen kann, die ab 50 kW Ladeleistung dann noch gestaffelt unterschiedlichen Beträgen gefördert wird und dass man die halt eben dann auch entsprechend besser finanziert bekommt. Und das Thema ist halt für Unternehmen, gerade sag ich mal mit Logistikthematiken, ein Riesenthema, also Speditionen, Last-Mile-Delivery-Unternehmen, die halt eben auf Elektromobilität umstellen wollen mit ihren Sprinter auf Sprinter E oder Maxus oder wie auch immer, und da Schnellladeinfrastruktur bei sich auf dem Hof stellen können. Das macht natürlich auch ein Stück weit flexibler, weil du dann auch solche Themen bedienen kannst, wie jemand, der multiple an den Spot zurückkommen muss, um seine Ladung wieder neu aufzunehmen und dann eine zweite oder dritte Tour zu fahren an dem Tag. Und das sind Dinge, die halt eben auch für generell Unternehmer wichtig und interessant sind. Da wird halt unterschieden zwischen kleinen mittelständischen Unternehmen und den größeren KMUs und die entsprechenden Förderthematiken abgestellt auf die Leistungsfähigkeit eben der Schnellladestationen.
Das heißt aber im Endeffekt, eigentlich gibt es ja kein Hindernis dafür, selbst Ladeinfrastruktur in Betrieben aufzubauen. Natürlich ist das auch wieder eine Kostenfrage, aber im Endeffekt rechnet sich's wahrscheinlich schon, wenn ich das komplett betrachte, auch wieder TCO-Betrachtung, Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und das gegengerechnet zur üblichen Route, die ich eben zurücklege.
Klar, also wir haben natürlich so ein paar Bedingungen dranhängen. Du musst dann die Ladeinfrastruktur über Ökostrom, also grünen Strom bedienen. Aber das sind ja alles Dinge, die man über entsprechende Betreiber und Verträge auch entsprechend regeln kann. Oder halt eben noch besser ein Gesamtkonzept packen für ein Unternehmen mit einer Photovoltaikanlage, mit der Batteriespeicherthematik und mit einer Ladeinfrastruktur auf der anderen Seite, wo ich dann halt eben ein Gesamtkonzept für meinen Unternehmensstandort dementsprechend entwickeln kann. Und Ja, und da gibt es halt eben viel zu wenig Ambitionen. Die wenigsten wissen das. Selbst die Ladehersteller sind in dem Feld relativ schwach unterwegs und deswegen kommen dann so Unternehmen wie wir oder auch unsere Leasingpartner dann auf die Thematik, wo wir halt eben die Gespräche führen. Auch gerade, weil wir halt eben ja auch in Fuhrparks reingehen und das Gesamtmobilitätskonzept versuchen, neu auf neue Beine zu stellen und dann dementsprechend die Begleiterscheinungen mit abzufedern.
Das heißt aber, ihr betrachtet, oder du sagst eben, ihr geht in Fuhrparks mit rein, betrachtet das dann und gibt dann auch individuelle Empfehlungen, die dann eben auch in puncto E-Mobilität oder Antriebswandel gehen, aber auch eben in das Thema Ladeinfrastruktur, PV, Batteriespeicher, also dieses Gesamtkonzept dann schlussendlich.
Hängt natürlich immer von den individuellen Situationen ab. Du hast natürlich auch Unternehmen, die sind eingemietet in irgendein Bürogebäude, wo dann die Infrastruktur nicht unbedingt so machbar ist, wie man es vielleicht gerne hätte, weil man wieder an städtische Netze und sowas dran hängt. Das ist natürlich alles diese Unwägbarkeiten, mit denen man dann teilweise arbeiten muss. Aber vom Grundsatz ist der Ansatz immer der, wir begleiten dich in der Aufstellung und der Umstellung deines Fuhrparks und der Mobilitätsbedürfnisse im Unternehmen über Mobilitätsbudgets-Thematiken, wo man halt eben Abo, Bike, Roller, Auto, öffentlichen Nahverkehr mit einbauen kann, über klassisch außendienstgetriebene oder serviceorientierte Unternehmen, die halt eben tatsächlich eine One-to-One-Beziehung zwischen Auto und Nutzer haben. Und das halt eben auch abstimmen. Dann haben wir noch so andere Spielereien wie diese Gehaltsumwandlungsmodelle, die ja auch noch teilweise immer wieder da sind. Da geht es dann eben darum, tatsächlich auch wirklich an dem Bedarf orientiert des jeweiligen Mitarbeiters ein entsprechendes auch Fahrzeugselektion zu betreiben und dergleichen mehr. Weil es spricht ja nichts dagegen, wenn der Arbeitgeber auf dem eigenen Parkplatz eine Ladeinfrastruktur hat, dass das Auto dann eben über 4, 5, 6, 7 Stunden lädt, weil er halt eben während der Arbeitszeit mit einer 11 kW Ladeleistung zurechtkommt. Wenn du aber einen Außendienstler hast, der eben heute Morgen 2 Stunden reinkommt, aber dann wieder 400 Kilometer fahren will, dann braucht er ein HPC, wenn sein Auto nicht entsprechend vollgeladen ist. Und das ist dann so Dinge, wo man dann abstimmen muss, was ist der echte Bedarf, wo bleibt das Bedürfnis, wie kriegt man das gestemmt?
Und wie reagieren eure Kunden da darauf? Sind die da offen dafür? Nehmen die das dann auch an, wenn ihr jetzt sagt, okay, würde sich rechnen bei euch für eure Außendienstler, für eure Mitarbeiter? Oder ist da viel Überzeugungsbedarf? Beziehungsweise was ist das Argument, was schlussendlich überzeugt? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder mit dem Geldbeutel zu tun hat. Aber kannst du uns ja mal ein Stück weit in die Praxis vielleicht abholen.
Es hängt natürlich sehr stark davon ab, von welcher Größenordnung wir uns hier unterhalten, was das für ein Unternehmen ist. Also alle Größenunternehmen, gerade die halt eben auch als Kapitalgesellschaft am Markt sind, bestimmte Größenordnungen, also mehr als 250 Mitarbeiter haben etc. pp., sind ja demnächst gehalten, über ihre CSRD-Richtlinie ein entsprechendes Nachhaltigkeitsreporting aufzubauen. Da zählt halt eben die Mobilität im Unternehmen mit dazu, mal unabhängig von den Produkten oder Dienstleistungen, die ich erbringe, die ja dann in verschiedenen Stages bewertet werden müssen. Und da hast du natürlich eine ganz andere Affinität zu dem Thema, wie kriege ich meinen Fuhrpark clean, als bei einem kleinen Mittelständler, der hier 3 Malerautos und 2 Pritschen betreibt, der hat eine ganz andere Idee davon. Zumal er vielleicht auch nicht unbedingt die finanziellen Mittel immer hat. Also das sind so dann die Dinge, wo man dann unterscheiden muss. Aber vom Grundsatz her ist der Tenor schon da, dass Fuhrparkbetreiber, egal welcher Größenordnung, durchaus E-Mobilitätsaffin sind, deren größtes Problem ist aktuell tatsächlich die Finanzierungskosten, die deutlich über denen von klassischen Verbrennern liegen. Und da macht es natürlich dann irgendwann mal die Budgetthematik einen Strich durch die Rechnung, weil der Controller oder der Finanzchef da sitzt und sagt, ja, macht ja keinen Sinn. Ja, hier, zack, zack, zack. Und da muss man dann die Argumente abwägen und entsprechend beraten und reingehen. Und da gibt es verschiedene Modelle, die man fahren kann, von klassischen natürlich über die Hersteller abgebildeten Kilometer-Leasing-Thematiken oder über offene Abrechnungsmodelle oder Vertragsarten, die halt eben das Risiko ein Stück weit mir wegnehmen, aber dafür die höchstmögliche Flexibilität gewährleisten in der Nutzung, wo ich halt eben dann Verträge habe, die natürlich bei mir im Anlagevermögen sind, aber ich am Ende einen Partner, einen starken habe, der auch die Vermarktung macht von den Autos und ich hinterher das Risiko abgewählt bekomme, wenn der nach 4, 5 Jahren ausgesteuert werden muss. Und dann darf man auch eins nicht vergessen, so ein Elektroauto verschleißt wesentlich weniger als ein Benziner. Das heißt, ich kann auch mit so einem Auto durchaus 200.000, 300.000 Kilometer fahren, was natürlich dann die Nutzungsdauer durchaus verlängert, was dann ja auch mal Investitionszeitraum ein Stück weit wieder steckt. Und wenn wir bei den klassischen Außendienstern sind, dann schreibst du den 45, einen, der 45.000 Kilometer Jahresfahrleistung hat, über 4 Jahre ab und einen, der weniger hat, über 6. Und dann bist du halt eben auf der sauberen Seite.
Das sind wahrscheinlich aber genau diese kleinen Fallstricke oder Kniffe, die man eben als Unternehmen auch kennen muss, damit die Rechnung am Ende auch mehr Sinn ergibt.
Ja, das größte Problem, was wir bei Unternehmen einfach sehen, ist, dass der Fuhrpark in einem personalintensiven Unternehmen in der Regel der zweitgrößte Posten ist. Und dass man dem immer noch in vielen Unternehmen stiefmütterlich begegnet. Man hat dann vielleicht jemand, der für den Fuhrpark verantwortlich ist, aber der hat entweder nicht die richtige Qualifikation, trotz hoher auch Haftungsthematiken, die auf dessen Schultern geladen werden, oder eben es wird von der schwäbischen Eda gemacht, ja, die Ehefrau ist sowieso da, deswegen macht es mit. Da fehlt die Qualifikation, da fehlt die Beratung, da sind wir wieder bei dem Thema Autohaus. Viele haben diese klassische Golfclub-Mitgliedschaften oder Tennisclub und dann wird halt beim Heinz nebenan das Auto gekauft oder beim Schorsch gegenüber. Und wenn du dann da keinen Betreuer hast, der sich mit dem Thema gut auskennt, dann wird es natürlich auch wieder eng. Ja? Plus halt, du musst in jemanden die Leidenschaft erwecken, e-mobil unterwegs sein zu wollen. Ja, gerade wenn er, sag ich mal, in der Regel verwöhnt war, hochmotorisiert, rein 6-Zylinder, V8 oder was immer gefahren ist, dann wird das schwierig. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, Einführung E-Mobilität in einem pharmazeutischen Unternehmen in Deutschland, ja, wo die Management-Ebene, sonst waren so rund 300 Autos, alle so klassisch 5er BMW E-Klasse A6 verwöhnt waren. Und dann kommen die und dann sagen, ja, da fährt mein Elektroauto fährt in nur 180, das ist ja scheiße. Ja. So. Und dann sitze ich dann da und sage, ja, ihr müsst mal irgendwann mal aufwachen. Ja, irgendwann muss man mal wach werden und das eigene Ego vielleicht vor das Gesamtwohl stellen. Und das ist dann wieder ein anderer Blickwinkel und das bespricht aber kaum einer. Das sagt auch keiner ganz offen, so wie ich es gerade gesagt habe.
Das war gerade, haben wir gut den Bogen und da hast du gut den Bogen gespannt zum Anfang dann auch wieder. Im Endeffekt fängt es bei den Herstellern an. Es muss in der ersten Schnittstelle schon mal eher ja faktenbasiert und auch trotzdem irgendwo emotional abgeholt werden, das Thema dann von den Händlern, von den Personen, mit denen man eben im Austausch ist. Und dann braucht man natürlich so Personen wie dich, die da auch mal Tacheles reden und dann eben auch mal sagen, hier, Veränderung fängt auch bei euch im Kopf an und nicht nur im Geldbeutel oder auf dem Balance Sheet sozusagen, sondern ihr müsst euch da auch öffnen und wenn ihr was besser machen wollt, dann müsst ihr halt gegebenenfalls auch mal ein Stück weit verzichten.
Ich muss immer entscheiden, ob ich eine kurzfristige oder eine langfristige Erfolgskurve produzieren möchte. Und das Thema Mobilitätswende ist eine langfristige Thematik. Die muss bei mir natürlich im Kopf anfangen mit dem kleinen Samenkorn, was dann langsam immer größer wird. Da muss die Leidenschaft, die Begeisterung dazukommen und dann muss ich meine Mitarbeiter und meine Kollegen und Nachbarn, wie auch immer, anstecken. Ich mache es ein bisschen so vergleichbar zum aktuellen Wahlkampf in den USA. Ja, das eine ist so der Traditionalist, der gerne seinen V12 Biturbo fahren will und das andere ist die joyful, wie man so schön sagt, die Freude ausstrahlende, lebendige andere Kandidatin, die Menschheit begeistert und mitreißt. Und genau das ist, was fehlt. Und das hängt mit der gesamten Kommunikationskette von der Politik angefangen, über die Hersteller, bis hin natürlich auch zu uns, die wir uns hier mehr oder weniger publizistisch betätigen. Und das ist das, was ich wirklich sage. Wir brauchen tatsächlich mehr Freude im Gespräch und den Transport von Spaß. Elektroautofahren macht Spaß. Guck mal, ich bin schwerhörig, ich habe Hörgeräte. Ich habe es noch nie so genossen, leise Auto zu fahren. Wirklich. Das entspannt total tief. Ja, ich fahre hier 1000 Kilometer am Tag, wo ich mir vorher bei meinem BMW gesagt habe, ist zwar schön, weil ich gern offen fahre, habe auch kein Problem, von Stuttgart nach Hamburg offen durchzufahren, kein Thema. Aber ich komme ganz anders an, wenn ich mit dem Elektroauto fahre. Und ganz ehrlich, wenn ich die richtige Auswahl bei dem Auto treffe, wie wir bei dem Thema Beratungsqualität sind, dann stehst du an der Ladesäule zwischen ich sage in meinem Fall 15 Minuten, 17 Minuten und in einem etwas anderen Fall wie in einem Skoda Enyaq oder ein ID.7 stehst du halt 20 bis 30 Minuten, um mal wieder auf deine 80% zu kommen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich habe meine erste Ladung im Harz gemacht, als ich mein Auto in Hamburg geholt hatte. Bin raus, habe das Ding angesteckt, habe Toilettengang, mir was zu essen bestellt. Ich hatte das Essen gerade auf dem Tisch, da hat mein Auto schon gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist fertig. Das waren 17 Minuten. Dann habe ich gesagt, so schnell sind 17 Minuten rum? Also hier, Essen schnell rein, dann nix wie ab ins Auto. Also es geht viel schneller in der Realität. Und jetzt ist das nächste Thema, was ich immer sage, setzt euch rein, fahrt. Und dann habt ihr das erste Erlebnis und dann werdet ihr diesen Aha-Effekt haben von wegen, okay. Und klar ist die Beschleunigung von so einem Auto teilweise gigantisch und atemberaubend und was immer. Und natürlich rasen man die Dinger nicht 240, obwohl es da auch welche gibt. Aber ganz, ganz, ganz ehrlich, die durchschnittlich in Deutschland gefahrene Geschwindigkeit liegt bei 112 km/h auf deutschen Autobahnen. Ob mit oder ohne Beschränkung. So. Deswegen, wir brauchen diese Diskussion nicht. Was wir brauchen, ist neue Verkehrsleittechnik, Autos, die sich miteinander unterhalten können und Staus zu vermeiden. Das ist das, was wir brauchen. Und weniger Spedition auf der Straße, weil das ist der größte CO2-Killer.
Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Also ich finde diese Freude im Gespräch, die hatten wir zwar auf jeden Fall, muss ich sagen. Und E-Autofahren macht auch Spaß. Und so wie du sagst, einsteigen, losfahren und selbst davon überzeugen. Vielen Dank für deine Eindrücke, Ralf, und danke für den Austausch.
Gerne, Sebastian, gerne.
Persönlich hoffe ich ja, dass du die Freude am Gespräch von mir im Gespräch mit Ralf eben auch gespürt hast, dass ich gerne E-Auto fahre. Das weißt du mittlerweile natürlich nach über 300 Folgen, weit über 300 Folgen, die wir hier im Elektroauto-News.net Podcast an den Start gebracht haben. Damit es auch auf die nächsten 300 bis 400 Folgen klappt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. hinterlässt, damit wir da dementsprechend auch ausgespielt werden. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur kommenden Folge. Mach's gut. Ciao.